Ah, okay. Okay. Kann weitergehen, kann losgehen. Hey ho, Party.
Hi ho, hi ho.
Couch.
Hallo und herzlich willkommen zur 170. Folge der Brüllaffen Couch. Mein Name ist Spritti und an meiner Seite für diese Folge heute ist Apfelkern.
Hallo Spritti, hallo Hörer.
170.
Denkst du auch, wir werden langsam alt mit dieser Serie? Oder mit dieser Sendung?
Ja, schon. Hätte ich nicht gedacht, dass wir mal auf so viele Folgen kommen.
Das stimmt. Es geht einfach so, das ist mit dabei in der Woche. Man gewöhnt sich echt dran.
Ja,
ist
ja
nicht so schlimm. Nö.
Wir haben auch Feedback bekommen. Und zwar von erstmal Marek zur letzten Folge, wo wir über Lebenserwartung von Musikern nach Genre gesprochen haben. Ich lese jetzt einfach mal vor. Es ging ja darum, wo ich mir unsicher war, was jetzt der Unterschied zwischen Hip-Hop und Rap ist. Er erklärt das so. Hip-Hop ist der Name einer Jugendkultur. Kunstformen wie Rap, Breakdance oder Graffiti sind Teil dieser Jugendkultur. Was Sinn macht? Dass Rap die Musik alleine ist und Hip-Hop selbst ist noch viel mehr. Was diese Grafik von den Lebenserwartungen natürlich aber doch merkwürdig macht, weil nicht alle Hip-Hopper sind ja dann Rapper, aber alle Rapper sind Hip-Hopper. Deswegen ist ja die Aufführung von Hip-Hop und Rap dann unsinnig gewesen und dann hätte ja Hip-Hop gereicht. Aber okay. Vielen Dank dafür. Und dann noch Weit Horus, der traditionell ein paar Folgen hinterherhinkt. Oh nee, nur noch eine.
Oh, wir müssen mehr machen.
Ja, ja, ja. Zu Folge 168, wie ich, also er hat ziemlich viel geschrieben, das lese ich jetzt nicht alles vor. Vielen Dank für den umfangreichen Kommentar. Es ging darum, dass ich jetzt angefangen habe, Comics oder Graphic Novels zu lesen und er wollte wissen, wie lange ich in so einer Graphic Novel lese, weil da ja nicht viel Text enthalten ist. Nee, ich lese auch nicht so lang dran. Die hat man relativ schnell durch. Ich habe jetzt am Anfang diese Trade Paperbacks gehabt, wo immerhin 4 oder 5 oder 6 Hefte zusammengesammelt werden. Aber auch die habe ich, also da habe ich nicht mehrere Tage dran gelesen. Die habe ich an einem Tag durchgehabt. Immer mal, wenn ich mich konzentriert dran gesetzt hätte, dann, keine Ahnung, 1-2 Stunden. Aber so habe ich immer ein bisschen mal zwischendrin gelesen, vorm Einschlafen oder sonst irgendwie, wenn ich Pause gemacht habe. Aber länger als einen Tag habe ich in der Regel auch nicht dran gelesen. Also sie hat mal relativ schnell durch. Dann hat er eine Frage noch gehabt, ob wir schon was vom QI-Standard gehört haben. Hast du schon was vom QI oder QI-Standard gehört?
Das ist dieses drahtlose Laden. Ich glaube, Elektrozahnbürsten haben das auch. Du stellst es ja auch einfach drauf, ohne direkt was anzustöpseln. Ich weiß, mein Nexus 4 hatte das, aber ich hatte eben nicht so eine Ladestation. Du packst es einfach da oben drauf und dann lädt es. Super stylisch und so und super praktisch eigentlich, weil du hast kein Ladekabel, wo es vielleicht wackelt. Frage ist halt nur, ob irgendwie was an Energie verloren geht. Aber ja, das gibt's jetzt schon eine Weile.
Ist das auch das, ich habe es gehört, als die Apple Watch das erste Mal vorgestellt wurde, dass sie auch gesagt haben, dass die irgendwie auf so eine Art Matte oder so gelegt wird dann und da lädt sich das auf.
Sowas wäre das, genau. Und da gibt's, glaube ich, noch irgendeinen anderen Standard, aber dieses QI ist am verbreitesten.
Und IKEA baut das jetzt in einige Möbel ein.
Oh, Hipster.
Oder hat das vor?
Ist aber eine gute Idee, ehrlich gesagt. Die Frage ist nur, wie machen sie es dann? Es sind ja bestimmt nicht alle diese Ladeflächen gleich. Und dann musst du ja irgendwas kaufen, was da reinpasst. Und das macht schon wieder einen gewissen Druck.
Es klingt auf jeden Fall interessant. Also ich hatte noch nichts bewusst davon gehört. Oder zumindest war mir der Begriff nicht bewusst. Aber ich schaue mir das mal genauer an. Können wir vielleicht in einer der nächsten Folgen drüber reden? Vielen Dank dafür. Und ja, seiner Meinung nach, wir hatten ja auch mal geschrieben, dass wir selbst wenig kommentieren bei Podcasts und andere auch bei uns. Und er meint halt, es wäre halt praktisch, wenn es ein einheitliches System gäbe, nicht unterschiedliche Kommentarsysteme. Und man dann irgendwie so halt einfacher, eventuell sogar per Podcatcher oder sonst irgendwie kommentieren könnte. Ja, der Meinung bin ich prinzipiell auch. Wir haben ja jetzt dieses relativ einfache, wo man sich nicht registrieren muss oder sonst irgendwas, sondern einfach seinen Kommentar hinterlassen kann mit Name und E-Mail-Adresse, wobei die E-Mail-Adresse nicht veröffentlicht wird. Das ist ja relativ einfach, aber wenn ich dann andere Blogs oder Podcasts sehe, wo ich dann noch irgendwie bei irgendeinem Kommentaranbieter mich registrieren muss und sowas, das ist mir in der Regel die Mühe nicht wert.
Ja.
Ich verstehe da auch den Sinn nicht so ganz hinter. Also bei eventuell hat man da einen Vorteil, wenn da täglich hunderte von Kommentare unter einen Beitrag kommen, wie bei so großen Blogs, aber bei den meisten Podcasts oder so, wo das sich deutlich im Zaun hält, finde ich das halt eine zusätzliche Hürde, die mich nicht gerade motiviert, dann extra noch einen Kommentar zu schreiben.
Ja, aber er hat schon recht. Wenn das da mit drin wäre, dann könnte man das schnell schreiben. Aber so,
Ja.
Das ist immer noch eine Sache. Und ja, dieses Anmelden hält mich davon auch immer ab. Ich habe festgestellt, immerhin haben wir schon mal einen Podcatcher. Ganz viele von den Strick-Podcasts, die es so gibt, die gibt es nur auf YouTube. Das heißt, man kann sie gar nicht so mal schnell im Podcatcher aufs Handy laden, sondern muss von YouTube als Video abspielen mit irgendeinem Bild im Hintergrund. Das ist auch schon nicht so toll. Aber da ist Kommentieren natürlich leichter, weil du eh mit deinem YouTube-Account eingemeldet bist und dann haust du noch kurz den Kommentar drunter.
Ja. Das stimmt. Ne, ich habe das auch. Ich habe jetzt einen. Die haben auch ursprünglich nur auf YouTube veröffentlicht und haben es jetzt auch bei iTunes angeboten, was ich halt viel praktischer finde. Ja. Ich gucke mittlerweile gerne YouTube-Videos, aber diese Podcasts im eigentlichen Sinne von einer Stunde bis zu zwei Stunden, die habe ich viel lieber dann auf dem iPod oder sonst irgendwie wo, anstatt mir das YouTube anschauen zu können. Allein, weil ich beim iPod schon auf doppelter Geschwindigkeit immer alles höre. Und dann,
echt?
Ja klar, spart mir ja viel Zeit.
Aber ist es dann nicht seltsam, wenn die so fix reden?
Nee, man gewöhnt sich relativ schnell dran. Also es gibt ja irgendwie so halbe Geschwindigkeit, doppelte Geschwindigkeit. Und doppelte Geschwindigkeit, so höre ich auch meine Hörbücher und so.
Ah!
Das spart okay. Zeit.
Also du machst ein Leben in doppelter Geschwindigkeit.
Ja.
Clever.
Es gibt ganz wenige Podcasts, die im Podcast selbst dann schon total schnell reden, wo das dann nicht geht. Wenn es dann noch auf Englisch ist, dann gebe ich da auf. Dann mache ich auf normale Geschwindigkeit. Aber die meisten Sachen, die höre ich auf doppelter Geschwindigkeit.
Das erklärt, warum du so viel schaffst. Das ist der Trick deines ganzen Erfolges. Guckst du Filme auch in doppelter Geschwindigkeit?
Wenn es möglich, also wenn es so einfach möglich wäre, so auf YouTube oder sonst irgendwo, dann würde ich das auch machen, ja.
Echt? Boah, bist du krass spritty. Ich bin ein bisschen fasziniert, das merkt man, oder?
Ja. Am Anfang war das auch ungewohnt, aber mittlerweile, ich habe mich total dran gewöhnt. Und wenn ich auf normaler Geschwindigkeit habe, dann wundere ich mich erstmal, wie langsam das alles ist.
Wenn du mit Menschen redest, wunderst du dich auch mal, boah, komm, nimm mal aus dem Knie.
Komm, wo hast du denn deine Taste versteckt? Red mal schneller, ja.
Aber dafür redest du ja eigentlich noch relativ langsam, muss man sagen.
Ja. Es geht. Aber ja, bei den meisten, also im Podcast höre ich was halt in doppelter Geschwindigkeit. Packt man halt auch viel mehr, ne? Kann ich viel mehr hören in kürzerer Zeit.
Boah, bist du clever.
Tja.
Ich bin fasziniert. Lebensweisheiten halt. Mit Spritti. Ja. Aber was du nicht so... Ach nee, das ist ja das andere Thema. So eine schöne Überleitung und so schön versaut. Nein.
Ja, wir haben auch noch Feedback. Auf Facebook kam eine Nachricht vom Bossi, über dessen YouTube-Kanal der Markus vor einer Weile, glaube ich, mal gesprochen hat.
Ja.
dass er unsere Folgen hört. Oder zumindest die Folgen, wo er drin vorkommt. Also falls du uns hörst, hallo und herzlich willkommen. Ich mache jetzt nur nicht Facebook auf, weil dann wird meine Verbindung so schlecht. Aber haben wir bekommen. Sehr cool. Wie kriegen wir... Also, da kriegst du aber jetzt keine Überleitung hin zum ersten Thema.
Naja.
Nee.
Willst du nicht noch sagen, was der Bossi uns Schönes geschrieben hat?
Nee, da müsste ich jetzt Facebook aufmachen und das ist...
Habe ich zufällig in der Mail. Er hat geschrieben, hi, ich bin's, der Bossi. Wollte euch nur sagen, dass ich eure Sendung über mich gehört habe. Ist zwar nicht so positiv, aber nicht schlimm. Fand es sehr unterhaltsam. Liebe Grüße. Ha. Also, er kann mit Kritik umgehen. Das ist doch schon mal eine gute Eigenschaft.
Ja. Und ja. Ich vergesse ja alles, was wir erzählt haben. Ich vergesse ja schon, was wir in der Pre-Show uns unterhalten haben. Aber ich bilde mir ein, dass wir, oder ich zumindest, das mit dem Augenzwinkern alles so auch gesehen habe.
Ja.
Gut, 65 und schwanger mit Vierlingen.
Kann schon mal passieren, wenn man sich mit der künstlichen Befruchtung zu viel Mühe gibt, ne?
Ja.
Mit 65 passiert. Ich meine, wenn man erst 3, legt man sich mit 65 halt schon nochmal, ob man dem Ganzen nicht noch einen Versuch gibt, oder?
Ja. Das ist auch anstrengend, oder?
Das stelle ich mir super hart vor. Also die Geschichte ist, 65-jährige Frau hat sich jetzt nochmal im Ausland künstlich befruchten lassen mit Hilfe einer Eizellen- und Samenspende, um nochmal Kinder zu kriegen. Sie hatte nämlich erst 13. Und begleitet wurde sie davon von RTL und ich Bild am Sonntag und die haben das wahrscheinlich auch mitfinanziert. Ja. Und da kommt natürlich jetzt so Kritik auf, das ist nur wegen Medienaufmerksamkeit, ist noch ein bisschen so der Gedanke schon dahingelegt, wenn RTL und Bild am Sonntag da mitkommen. Und ich denke mir die ganze Zeit, ist sie denn verrückt? Also für sich körperlich und für das Kind mit so einer alten Mutter und dann auch noch Vierlinge, das wird auch nichts. Also normale Geburt eh nicht, das ist schon ausgeschlossen.
Ach, die Kinder sind jetzt noch nicht auf der Welt, oder? Die ist nur, ich habe nur die Überschriften gelesen. Ich habe das nicht weiter verfolgt, ehrlich gesagt.
Also sie hat schon 13 Kinder auf der Welt und 4 jetzt im Uterus.
Und die 13, weißt du das zufällig, sind die schon aus dem Gröbsten raus oder sind die auch
die
noch?
Die älteste ist 44 und die jüngste ist jetzt 2005 zur Welt gekommen, also 10. Geht schon.
Okay. Ja. Wenn ihr jetzt überlegt, sagen wir mal, dass sie mit 17 oder 18 Flügge werden und daheim ausziehen würden, dann ist sie ja auch schon um die 85, 84.
Hui. Ja, und dann werden die Kinder in diesem Moment nicht ausziehen können, weil sie ihre Mutter leider pflegen müssen.
Meinst du, das ist vielleicht auch der Grund dafür? Dass du nochmal für Pflegekräfte sorgst?
Pflegeproduktion. Aus eigener Herstellung. Ja, das sind meine Pfleger, Kinder, Pfleger, ne, wisst ihr schon.
Aber riskant ist es auch mit Sicherheit auch gesundheitlich. Also ich kenne mich ja nicht aus, aber...
In dem Alter hast du natürlich auch schon Herz-Kreislauf-Probleme. In der Schwangerschaft musst du einfach viel, viel mehr Gewebe durchbluten. Sie schleppt das ganze Gewicht umher. 4 Kinder, nicht nur eins. Das ist natürlich auch, weiß ich nicht, orthopädischen Probleme, Rückenschmerzen. Wer weiß, was sie noch für Grunderkrankungen dabei hat. Keine Ahnung, ich finde es unverantwortlich. Also für die Eltern, fürs Kind. Ich glaube, die ist auch alleinerziehend. Wie sollen die das machen? Und wenn die Mutter dann irgendwie so alt ist, dass das Kind in die Schule kommt, dann halten die definitiv alle für die Oma und nicht für die Mutter. Na gut, sie kann ja eins der älteren Geschwister mitschicken und sagen, es ist die Mutter. Na, keine Ahnung. Nee, geht gar nicht. Ich glaube, es ist einfach nur so eine Mediensache.
Das wird ja auch relativ schnell bekannt sein. Das ist
die... Naja, stimmt.
Das ist doch die mit den Vierlingen mit 65. Da ist, glaube ich, nicht großartig. Keine Anonymität. Na ja, gut, man kann ihr nur wünschen, dass alles gut geht. Und den Kindern auch. Es ist schon krass.
Ja.
Aber naja. Warum nicht? Ich habe eine Story gelesen von jemand in Bremen, glaube ich. Ich bin gerade unsicher, ah, ja, doch Bremen. Und zwar hat er einen 39-Jähriger, wollte sich eine gemütliche Auszeit in der Badewanne machen und hat lauter Kerzen aufgestellt oder Teelichter oder sowas. Wollte dann in die Badewanne gehen und dummerweise hat er die Kerzen in der Wohnung seiner Freundin in der Nähe von den Parfümflaschen und Spraydosen aufgestellt. Und ein Deo hat dann, dem ist es nicht so gut bekommen. Und dann hat die das Deo angefangen zu brennen. Dann ist er aus der Badewanne gesprungen, hat einen Zahnputzbecher mit Wasser irgendwie umgestoßen. Der ist auf die Flammen, aber zusammen mit den anderen Sprays und Parfüms hat das dann eine Explosion ausgelöst. Die Badezimmertür ist aus den Angeln geflogen. Die angrenzende Küchenwand wurde um mehrere Zentimeter versetzt. Teile der Decke sind eingestürzt. Und dann musste wegen Einsturzgefahr das zweistöckige Mehrparteienhaus gesperrt werden. Die Straße wurde in zwei Richtungen gesperrt.
Ja.
Er selbst wurde aber zum Glück nur leicht verletzt. Der Schaden liegt bei über 20.000 Euro. Erstmal klingt das so super, wie so,
Wie so ein Film, wo alles schief geht, irgendwie so ein
ja.
Katastrophenkomödienfilm.
Es gibt so einen schönen Sketch mit Loriot, wo der irgendwie so ein Vertreter ist und dann nur denkt, oh, das Bild hängt schief und will das
Ja.
Bild gerade hängen und am Ende hat er das komplette Wohnzimmer auseinandergenommen. Und das klingt eigentlich genauso, nur in der extremen Variante. Was mir dann nur so klar geworden ist, ich bin irgendwie ein sehr unromantischer Typ. Ich habe noch nie verstanden, wo der Sinn von diesem Kerzenlicht ist. Also man sieht es ja gerade in US-Serien oder sonst irgendwie wo, gerade auch bei romantischen Szenen, wo dann die ganze Wohnung und das ganze Bad voller Kerzenlichter steht. Und ich hätte ja einfach nur Angst, dass du irgendwo dagegen stößt und dann irgendwas anfängt zu brennen oder sonst wo. Ich kann das echt nicht nachvollziehen. Genauso dieses Zeug, wenn man irgendwie Rosenblätter oder sowas verstreut, das ist ja auch unangenehm und das muss man ja später alles wieder sauber machen.
Ja, aber weißt du, mit dem Kerzenlicht, du siehst in diesem warmen Kerzenlicht viel besser aus. Stell dir jetzt mal vor, du sitzt zum ersten Mal mit deinem Schatzi nackt in der Wanne. Dann nutzt du doch jeden Vorteil, den du kriegen kannst, und wenn es das Kerzenlicht ist. Das kann ich schon verstehen.
Ja.
Das mit den Rosenblättern, naja.
Aber in seinem Fall, der war ja jetzt allein da drin.
Ja, meine Mutti macht sich auch alleine Kerzen an, wenn sie in der Wanne sitzt. Und ich mache es manchmal auch im Winter, weil es einfach nettes, entspanntes, warmes Licht ist.
Ich kann das echt nicht nachvollziehen. Aber ich gehe
Tja.
auch selten in die Badewanne zum Entspannen.
Da fängt's an.
Aber ist, wenn ich da jetzt noch Kerzen rumstehen hätte, ich hab bei sowas echt dann immer Angst, dass ich dagegen komme oder sonst irgendwas. Irgendwas in Brand gerät.
Tja.
Aber ich fand die Story einfach so großartig, wie das immer schlimmer wurde.
Ja.
Und am Ende muss das Haus von Statikern überprüft werden. Gott. Und stell dir mal vor, der hat es ja im Haus seiner Freundin, in der Wohnung seiner Freundin gemacht.
Es ist auch ein bisschen schlecht für die Beziehung,
Wenn
vermutlich.
die dann irgendwann heimkommt, die kommt heim, dann so, die Straße ist gesperrt, mein Haus ist vorm Einstürzen, warum? Ja, ich
Ja,
war in
Schatz.
der Badewanne.
Glaube, der hat lebenslanges Badeverbot.
Ach, das ist. Ja, das klang so absurd, aber ja. Aber da ist mir halt so aufgefallen. Ich kann das irgendwie mit den Kerzen auch nicht nachvollziehen. Gott. Bin halt so unromantisch.
Dafür darfst du noch baden.
Das stimmt. Ja. Was ich prinzipiell gerne mache, ich hätte gerne größere Badewanne, ich hätte gerne ein großes Bad, wo du so irgendwie so eine so halben Whirlpool oder so als Badewanne, sowas finde ich super.
Und würdest du dann auch deinen Laptop, das sieht man ja manchmal bei Instagram, so von wegen, ich habe es jetzt in der Wanne gemütlich gemacht, Badewanne, quer drüber irgendwie so ein Einsatz, ein Brett und da drauf der Laptop und dann irgendeine Serie. Und ich denke mir so, oh, ich hätte doch total Schiss, dass mir das Ding da reinfällt, wenn ich einmal doof an dem Brett lag.
Nee, aber
da
wenn
ich... Da habe ich mit den Kerzen nicht so viel Sorge, weil wenn die reinfallen, who cares, aber der Laptop?
Nö, ich habe in Hamm, in der Wohnung, wo ich gewohnt habe, da war direkt neben der Badewanne das Badezimmerfenster und das war dann ein großes Badezimmer, also ein quadratisches, einigermaßen großes Badezimmerfenster und man konnte das aus der Badewanne aufmachen und dann habe ich in der Badewanne gelegen und direkt über Kopfhöhe war das Fenster offen und es war jetzt nicht so, dass von irgendwo jemand reingucken konnte. Also es war kein Haus in der Nachbarschaft, was irgendwie höher gelegen gewesen wäre, wo man einen Blick rein hätte haben können. Und das war im Sommer dann schon cool, in der Badewanne dann zu liegen, schön kalt und das Fenster auf und die Sonne strahlt rein und dann in der Badewanne ein Buch zu lesen. Das war super. Aber über ein Buch oder Zeitschrift geht's bei mir in der Badewanne dann auch nicht hinaus. Also nee, ich habe dann keinen Laptop oder sonst irgendwas da drin.
Ein Kindle kann ich mir noch vorstellen, irgendwie, keine Ahnung, aber
ja.
Ein Laptop?
Also ich meine, wenn ich so ein Whirlpool oder so ein Riesending dann hätte, so ein Luxusbad, dann würde ich mir einen Fernseher oder sowas ins Bad machen.
Ja, aber einen richtig angebauten und nicht.
Ja, richtig angebaut, nicht übers Wasser direkt, ja. Ja. Das wäre auch gut.
Ja. Eisbad naja. Im Sommer, so. Interessanter Trick. Lebensweisheit mit Spritti. Teil 2. Ja.
Hä?
Na, Nummer 1. Sehen Sie Ihre Sendung in doppelter Geschwindigkeit und sparen Sie Lebenszeit. Nummer 2. Eisbad im Sommer.
Ja. Ich bin gerade, sorry, ich war gerade abgelenkt und irritiert, weil bei uns im Teamspeak weil irgendjemand kurz online gewesen war, jemand namens Alex Legacy, mich angestupst hat mit der Nachricht, yo, record me. Und dann ist er auch wieder gegangen.
Was?
Ja.
Netter Versuch, hier gecastet zu werden, Alex.
Alex Legacy.
Ja.
Irritierend.
Weißt du, was auch irritierend ist? Die Einheit Gage. Hast du davon schon mal was gehört?
Gauge.
Ja, Gauge.
Nein, davon habe ich noch nichts gehört. Erzähl mal, was ist das?
Also in meinem Alltag hat sie eigentlich auch keine Rolle gespielt, bis es darum geht, welche Größe haben eigentlich Kanülen? Also so von wegen Zugänge, die man sich so in die Gefäße legt. Naja, und mir ist aufgefallen, der kleinere Zugang hat in der Gauge-Einheit die größere Größe, sagen wir mal, 22 und die größeren Zugänge haben die kleineren Gauge-Nummern dazu. Ja, und ich dachte, wie kann denn das ganz große irgendwie Gauge 13 sein und das ganz kleine 22? Was ist denn das für eine Logik? Was ist denn das für eine beknackte Einheit? Ja, und dann habe ich nachgelesen und es steht für die Feinheit des Außendurchmessers. Je höher der Wert, desto geringer der Außendurchmesser. Und man kommt darauf, auf diesen Wert, wenn man ein Rohr nimmt mit dem Durchmesser von einem, ich glaube, amerikanischen oder so, Zoll. Und wenn man das einmal so zieht, dass es doppelt so lang ist, dann ist es ein Gauge lang. Zieht man es zweimal, ist es zwei Gauge lang und so weiter und so fort. Das heißt, je öfter man es zieht, umso dünner wird der Scheiß. Wieso nimmt man diese Maßeinheit, um die Kanülengröße anzugeben oder auch laut Wikipedia die Dicke von Drähten, Schrauben und dünnen Blechen, vor allem Nordamerika. Oder auch Maschennadeln bei Wirkwaren, Flintenkaliber, Saitenstärken bei Gitarren und Bässen, Spurweite von Eisenbahngleisen und Durchmesser von Piercings. Warum brauche ich diese beknackte Einheit? Und kann es nicht einfach in Millimeter angeben oder so als Durchmesser? Irgendwas, was halt ein bisschen logisch ist, ne?
Ich wage jetzt mal die These aufzustellen, wenn du dieses Thema hier nicht angesprochen hättest, hätte ich in meinem Leben nie was von Gauge gehört. Gausch, Gage.
Gage.
Ja. Ja. Ich hätte mein Leben glücklich leben können, ohne zu wissen, dass es diese Einheit gibt. Aber gut, nein, dann kommst du her und machst das zunichte und verwirrst mich so. Ja, ich verstehe so Sachen auch manchmal nicht. Das ist dann, irgendwo hat sich das zuerst durchgesetzt und dann wird es überall angewandt, obwohl es halt
Quatsch ist. Da klingt so, es gab einen Menschen namens Gage, der hatte viel Geld und eine Idee für eine absurde Einheit. Die Idee war bekloppt, er hat aber viel Geld. Also gibt's diese Einheit jetzt.
Ja.
Irgendwie sowas. Boah, nee. Da kann man sich ja nichts drunter vorstellen. Und vor allem ein Durchmesser von irgendwas in Zoll. Was ist denn ein Zoll? Kann man sich ja auch schon wieder nichts drunter vorstellen. Oder? Oh,
ja, das ist, wenn ich genau mit Zoll und hier diesem Gewicht, diesem Oz und sowas. Das ist, wenn ich jetzt bei Rasierzubehör oder sonst irgendwie sowas gucken will, wie lang ist jetzt der Griff von dem Rasierer oder so, dann steht das alles in Inch da und dann habe ich extra hier auf meinem Schreibtisch so ein Metermaß liegen, was auf der einen Seite Zentimeter, auf der Rückseite Inch hat. Und dann kann ich dann immer gucken, um mir das vorzustellen, was ist. Aber ja, mein Gott, die sollen sich endlich mal zusammenreißen und alles das metrische System übernehmen.
Das denke ich auch, wenn du irgendwelche amerikanischen Strickanleitungen hast. Stricken Sie so und so viel Inch davon. Was denn nun schon wieder?
Ja.
Oder die Nadelgrößen, die Stricknadelgrößen sind bei denen auch anders. Also unsere Nadelgröße 2 ist nicht deren Nadelgröße 2, weil die ja in ihren komischen Einheiten da rechnen.
Ja. Und in Serien, wenn die dann, ja, wir suchen jetzt einen Verdächtigen, der ist 5'2". Und dann muss ich jetzt mal 5'2". Was sind 5'2"? Ich kann mir sowas nie merken.
Ich find's ja auch blöd, wenn in Schuhläden da nicht irgendwie Größe 42 steht, sondern 7. Denke ich auch, ja, was ist denn das? Ist das genau 42 oder ist das, weiß ich nicht, 41, 3 Viertel oder warum steht das überhaupt hier?
Ja.
Was macht das da? Raus? Nee, keine Ahnung, aber es ist total irritierend.
Ja. Wenn man wenigstens dann halt einfach es in beiden Größen hinschreibt oder so.
Ja.
Dann geht's ja noch, aber.
Oder auch die Kleidungsgrößen. Wenn da nicht irgendwie 40, 42 oder so steht, sondern 14, 16, 18.
10, ach, hör mir weiß auf, ich was. Ja. Mit Kleidungsgrößen blicke ich eh nie durch.
Ja, und ich frage mich auch immer, ist SMLXL das gleiche wie 38, 40, 42? Irgendwie kommt mir SMLXL immer ein bisschen kleiner vor, also das wird riesig. Ach, das ergibt alles keinen Sinn, du Spritti.
Nee.
Versuchen wir es gar nicht.
Nee.
Next, ganz klares Next.
Next. Was ist denn Next? Next ist, Belle Gibson. Kennst du Belle Gibson? Ich habe sie nicht gekannt. Nö. Belle Gibson ist eine Frau, die wohl unter anderem so eine Wellness-App fürs Handy hat, so eine Wohlfühl-App und die hat jetzt ein Interview gegeben mit einer australischen Zeitung oder so. Das komplette Interview ist jetzt, glaube ich, erst veröffentlicht worden oder wird jetzt erst veröffentlicht. Aber es sind Auszüge vorher schon bekannt. Die ist sehr reich geworden mit ihrer App und hat ihre Story halt erzählt, dass sie an Krebs erkrankt war. Und dann durch ihre Wellness-Einstellung und ihre Ernährung, wo sie auf Gluten verzichtet hat und auf Zucker, so hat sie im Prinzip ihren Brain Cancer,
Hirntumor
beseitigt.
Aha.
Ja.
Also wenn er nicht weiter wächst, okay, aber beseitigt.
Also nicht Chemo oder sowas, sondern einfach nur, dass er da auf Zucker verzichtet hat bei der Ernährung und so weiter. Und so ist sie ihren Krebs losgeworden und wurde dann auch noch von allen möglichen Zeitschriften und sonst irgendwie hofiert. Und ja, und jetzt, oh Wunder, sagt sie, das ist Quatsch, ich hatte überhaupt keinen Krebs.
Ich hatte auch schon gefragt, was für ein Hirntumor war es denn? Also es kann ja ein Glioblastom super aggressiv sein oder ein Astrozytom tut nicht ganz so viel, außer irgendwas komprimieren und das ist dann doof.
Ja gut, so Fragen stelle ich mir nicht. Da müsste ich dann schon ins Detail lesen. Okay. Das ist der Unterschied dazwischen uns. Aber ich habe nicht mal so ein Problem damit, dass sie da, also natürlich, dass sie da gelogen hat und so weiter, ist scheiße. Erstmal, weil es so unheimlich viel Scharlatanerei gibt, wo Leute was erzählt bekommen, wie sie Krankheiten besiegen mit Ernährungsumstellung oder mit Zuckerpillen oder sonstigen Zeug. Und das ist halt nicht einfach nur, das ist halt schlimm, weil das ist gefährlich, wenn Leute sich darauf verlassen und deswegen auf die herkömmliche Medizin verzichten, weil die angeblich nichts bringt oder weil die angeblich nicht so gut ist wie diese Wundermittel. Und das ist total gefährlich, weil es halt Quatsch ist. Weil es totaler Quatsch ist. Und das finde ich im gewissen Maße dann schon kriminell. Aber was halt das Problem bei der auch ist, das ist die eine Sache, dass sie da gelogen hat. Und eventuell, vermutlich hat sie, oder es wird vermutet, dass sie da auch irgendeine Krankheit hat, wo man irgendwie lügt oder sich die Wahrheit zurecht irgendwie biegt. Keine Ahnung. Ich habe ein Video verlinkt, wo das erwähnt wird. Aber das Problem ist, dass es wirklich Unternehmen, Zeitschriften, sonst irgendwie was gab, wo die dann hofiert wird, wo sie Vorträge halten kann, wo sie Geld bekommt für ihre App, wo sie die App in Zeitschriften vorstellt. Also das ist wirklich Leute, Medien, sonstige Entscheidungsträger gibt, die diesen Schwachsinn halt unterstützen und diese Idee dann weitertragen. Wenn sie allein nur mit ihrer Story wäre und niemand wird dem Aufmerksamkeit schenken, dann wäre der Schaden halt wesentlich geringer. Aber so wie die dann scheinbar hofiert wurde, also mir hat der Name nichts gesagt, aber die scheint schon gerade halt im englischsprachigen Raum bekannter gewesen zu sein als Blogger und Gesundheitsguru und so weiter. Also sie kommt aus Australien und war aber auch in den USA bekannt und so. Ist halt hier bei uns noch nicht so ganz angekommen, aber naja. Das finde ich dann halt auch schlimm, wenn es da wirklich so, ja, der wurde halt auch so drüber. Wenn du logisch nachdenkst, also als ich die Story gehört habe, dass sie gesagt hat, dass sie nur, weil sie auf glutenfreie Ernährung gesetzt hat und zuckerfreie Ernährung, dass sie deswegen den Krebs beseitigt hat, da habe ich auch gedacht, wenn das so einfach wäre, dann hätten wir die Krankheit ja schon längst besiegt. Das kann es ja wohl nicht sein.
Also, dass sie jetzt irgendwie gute Ernährung propagiert und ein bisschen weniger Zucker, na gut, dass alle Gluten hassen, ist auch völlig übertrieben. Ja, klar, es gibt Personen mit Zöliakie, die können es echt nicht essen. Die müssen darauf verzichten.
Das ist aber auch ein tierisch geringer Prozentsatz irgendwie, sowas.
Ja, es ist einfach gerade hip, das nicht zu essen. Und irgendwo habe ich auch mal gelesen, ein Interview mit einer Firma, die diese alternativen Produkte herstellt, dass die überrannt werden, einfach weil es jetzt gerade angesagt ist. Naja, wenn sie gesunde Ernährung propagiert und Bewegung, das ist schön. Das ist völlig in Ordnung. Aber wenn sie sagt, dass man damit Krebs heilt und Leute, die das haben und wirklich verzweifelt sind und denken, okay, mache ich jetzt die Chemotherapie, die wirklich auch anstrengend für mich wird, oder esse ich jetzt halt mal Zucker und glutenfrei? Ja, was ist natürlich der Weg des geringeren Widerstands? Zucker und glutenfrei. Machen das und der Effekt wird vielleicht sein, dass sie irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen abnehmen oder was. Das tut man mit Tumor meistens eh. Und sterben dann halt vielleicht doch dran, obwohl man ihnen hätte helfen können. Weil sie dachten, das ist jetzt das Ding. Und ich finde, das ist der Schaden, den sie dann in diesem Moment angerichtet hat, was irgendwie so gar nicht geht. Ja, ich verstehe auch, dass die Menschen mit Krebs das dann machen, weil die haben einfach Angst. Sie sind in der Situation, die nehmen jeden Strohhalm, den sie kriegen können. Total verständlich.
Ja. Also, das ist eine ganz merkwürdige Geschichte. Auf jeden Fall auch gefährlich.
Ob ihre Krankheit da, dieser Zwang zum Lügen auch behandelt werden kann, indem man auf Zucker verzichtet und Gluten?
Möglich. Vielleicht gibt es ja bald eine neue App, die dann von Apple gehypt wird und so weiter.
Ja. Weißt du, was man mit dieser App machen konnte? Also was das so war?
Nö. Okay. Aber ne, hier Cosmopolitan, hier von Bauer Verlag, hat auch 2014 den Fun Fearless Female Social Media Award verliehen.
Aha. Toller Award.
Ja, dann von Apple wurde sie gehypt mit ihrer App und der Penguin Verlag und so weiter und so fort. Also da haben einige sind auf den Hypezug mit aufgesprungen.
Ganz schön krass. Und also wie hat sie denn belegt, dass sie es zurückgegangen ist, wenn sie es nie hatte? Hatte sie da irgendwelche Bilder oder waren die auch gefälscht? Oder?
Boah, so weit habe ich das nicht gelesen. Sie hat es halt einfach gesagt. Sie hätte es gehabt und es wäre weggegangen und so. Die hat die Story erzählt. Solange du es gut erzählst, gut aussiehst, die Story gut rüberbringst.
Aber sowas kommt ja besser, wenn du zeigst, hier Bild, ich MRT mit Tumor, hier ich 3 Monate später MRT ohne. Ha, keine OP, einfach nur Zuckerverzicht. Weißt du? Das zu belegen ist dann noch was anderes, als nur das zu erzählen. Das ist
ja krass, klar,
dass hier da so viele geglaubt haben.
Ja. Ja, weil die Leute das halt auch glauben wollen. Das trägt natürlich auch. Ne, dass du nicht Chemo oder sonst irgendwas machen musst, sondern einfach deine Ernährung umstellen und positiver glauben und dann geht es weg. Das willst du natürlich. Natürlich will man den Weg des geringen Widerstandes und was alles schön einfacher ist gehen und dann glaubst du sowas auch gerne. Deswegen ist ja auch dieser ganze Homöopathie-Quatsch und sonstiges funktioniert ja so gut. Weil die Leute das halt einfach auch glauben wollen.
Ja.
Naja.
Das ist echt nicht so leicht. Es gibt auch Mütter, die lassen dann nach der Geburt die Plazenta einfrieren, machen da irgendwelche Globuli draus und geben das dann dem Kind, wenn es sich mal nicht gut fühlt. Wahrscheinlich gegen Masern oder so. Die Plazenta-Globuli. Ist schon schick.
Ja, es ist halt... Ja.
Aber jeder kann da machen, was er will. Ist halt so.
Ja, bis zum gewissen Punkt. In dem Fall halt nicht, weil sobald es halt andere Leute beeinflusst. Und bei anderen Leuten gefährlich werden soll, finde ich, dann kann halt nicht jeder machen, was er will. Ja. Weil das, was sie halt gemacht hat, hat ihr ganz eindeutig auch andere dann in Gefahr gebracht, die das halt wirklich dann geglaubt haben, weil sie leichtgläubig sind, weil sie nicht recherchiert haben, warum auch immer, aber das wird dann schon gefährlich. Naja. Wir wollen noch eine Serviceleistung erbringen.
Ach ja, eine glutenfreie Serviceleistung.
Genau.
Ja, ich wollte nur erwähnen, es gibt eine Ausstellung zu der Serie Game of Thrones von HBO direkt und die wandert. Die war jetzt schon in London, Stockholm, Tel Aviv, Madrid, ist in Berlin im Mai, kommt dann vom 27. bis 31. Mai nach Amsterdam und ist dann noch irgendwann in Paris. Das Datum ist noch nicht da gegeben auf der HBO-Seite. Und da werden einfach Originalrequisiten gezeigt und irgendwie mit Oculus Rift simulieren sie dann, dass du auf der Great Wall, auf dieser Mauer bist, nach Norden und so. Ja, du kannst so ein bisschen Sachen aus der Serie erleben. Ist bestimmt sehr schick. Und die Karten dafür, die kann man nicht kaufen, die kann man, naja, nicht direkt gewinnen. Man meldet sich auf deren Seite an und wird dann eingetragen für Karten. Und die sind kostenlos an der Stelle, was ich ziemlich cool finde.
Und hat man denn jetzt noch die Chance, für Berlin Karten zu bekommen?
Ich glaube nicht. Aber Amsterdam läuft noch.
Und Paris. Und
Paris. Also, falls ihr in der Nähe seid.
Genau. Also,
ich werde berichten.
Genau, Apfelkern hat sich Karten gesichert, wird da auf die Ausstellung gehen, wird uns dann berichten. Wir haben nur gedacht, fairerweise kündigen wir das vorher schon mal an für die Leute, die vielleicht zufällig jetzt Urlaub in Holland machen und denken, ach, dann komme ich ja in Amsterdam vorbei oder die nach Paris fahren. Die Stadt der Liebe und der Teelichter an Badewannen.
Macht das nicht, bitte, Freunde. Die wollen euch nächste Sendung wiederhören.
Dass wir da irgendwie auf die Ausstellung wollen. Tja. Jetzt ist ja auch gerade die 5. Staffel oder so angelaufen, glaube ich, ne?
Ja.
Ja.
Verfolgst du das etwa nicht, Spritti?
Nein.
In doppelter Geschwindigkeit kommen.
Ich verfolge die Berichterstattung und die Besprechungen der einzelnen Folgen, aber die Serie selber schaue ich eventuell, wenn alles fertig ist.
Ja, dein übliches Problem, okay. Naja, wenn man in doppelter Geschwindigkeit schaut, ist man ja auch so schnell an dem Punkt, an dem es nichts Neues mehr gibt.
Mhm. Aber da macht man die Rechnung ohne Japan, denn da gibt es immer merkwürdige Sachen. Und zwar die möglich. Die meisten Leute haben das eventuell ja schon mitgekommen, das ist durch die diversen Blogs und durch Facebook gegangen. Merkwürdige japanische Fernsehshows. Da sind wir ja schon einiges gewohnt. Schon in meiner Kindheit gab es Takeshis Castle, was immer sehr lustig und absurd war und auf DSF und so Sendern dann irgendwie nachmittags lief. Nun ja, jetzt gibt's etwas Neues, und zwar eine Sendung, die heißt Sing, was passiert. Und da sind Männer, die singen Karaoke, während sie von einer Dame einen von der Palme gewedelt bekommen. Und, ja. Das Problem ist, ich wollte dann darüber nachvollziehen. Ich habe gedacht, natürlich, ich kann das jetzt einfach hier ansprechen und jeder glaubt das, weil wir wissen, die Japaner machen verrückte Fernsehshows. Total merkwürdige Fernsehshows. Aber ich habe halt gedacht, das könnte ja auch irgendwie so ein Hoax sein oder sonst was. Und habe dann versucht zu recherchieren und bin über die ganzen Quellen immer weiter geklickt und bin dann gelandet auf einer japanischen Seite, die scheinbar von einem japanischen Fernsehsender ist. Ich verstehe aber keinen Ton und ich habe Google Translate benutzt und die Übersetzung ist auch miserabel. Also diese Sendung scheint es wohl wirklich zu geben. Auf einem Sender für Erwachsene oder für Erwachsenenunterhaltung gibt es wohl wirklich diese Sendung, wo Männer da manuell versorgt werden, während sie singen müssen. Was eigentlich so wunderbar absurd ist und merkwürdig. Und halt auch wunderbar in diese Reihe passt, was man sonst so hört. Also wo es gibt auch irgendwas, wo Frauen scheinbar aus Büchern vorlesen und ernst bleiben müssen, während ein Mann sie unterm Tisch befriedigt und sie müssen oberhalb vom Tisch lesend die Haltung bewahren. Und es gibt irgendeine Sendung oder ein Segment namens Orgasm Wars, wo ein Darsteller von schwulen Pornos ein Heteromann innerhalb von 40 Minuten wohl zum Orgasmus bringen muss, was dann die entscheidenden Regionen sind, allerdings hinter irgendwie so einem Pappkarton oder so verborgen, aber das gibt's wohl auch wirklich in einem Segment von irgendeiner Sendung. Ich fand das alles so absurd und merkwürdig, aber man glaubt es halt auch. Das könnte jetzt auch irgendein Hoax sein oder sonst was, aber
ja.
Aber natürlich, von allem, was man von japanischen Fernsehshows häufiger mal sieht, denkt man sich, na klar, warum soll es das nicht geben?
Ich frage mich, wer nimmt denn da teil? Ich meine, wenn sich das jemand anguckt, da kannst du dann nie wieder rausgehen. Nein, Asiaten sehen nicht alle gleich aus, die erkennen dich.
Ja. Ich weiß auch nicht, ich muss eh sagen, dass ich mit japanischer Kultur relativ wenig anfangen kann. Also, das ist für mich so ein Buch mit 7 Siegeln. Das fängt schon an mit Mangas und Animes. In meiner Jugend oder so war das nie relevant. Deswegen habe ich mich damit dort auch nicht beschäftigt und ich kann das halt überhaupt nicht nachvollziehen. Und da gibt's so merkwürdige Sachen, die man manchmal sieht, auch bei 9gag oder so. Mhm. Wenn nur Bilder oder Memes da gepostet werden. Das sind so Sachen, ich kann das echt nicht nachvollziehen. Also vielleicht ist das ja da relativ normal. Ich meine, es gibt ja angeblich sogar Automaten in Japan mit getragener Unterwäsche von Frauen. Also, das sind ja auch so merkwürdige Sachen, das könnte man sich hier ja auch nicht vorstellen, aber vielleicht ist das da okay, vielleicht kannst du da halt in so eine Sendung gehen und so wie wenn man hier zu Wer wird Millionär geht, dann sagen da die Leute, ach, ich habe dich gestern auch gesehen beim Palmensingen, hast ja lang durchgehalten, Glückwunsch.
Klopfen sie dir auf die Schulter, machen dir nochmal ein Kompliment. Ja toll. Dieses Lesen zum Orgasmus erinnert mich sehr an, wie heißt das? Hysterical Literature. Sagt das dir was?
Nein.
Das ist ein Kunstprojekt quasi aus dem Jahr 2012, wo Frauen aus ein Buch, was sie sich ausgesucht haben, lesen und derweil unter dem Tisch stimuliert werden mit dem Vibrator, bis sie halt dann schließlich zum Orgasmus kommen. Und man merkt halt, wie sie immer kürzere Atempausen machen und das Lesetempo verändert sich und sie lesen sehr, sehr unkonzentriert und verlesen sich. Ja. Und teilweise sind das auch Pornodarstellerinnen, habe ich rausgefunden. In dem Projekt von Clayton Cubitt geht's aber darum, so diesen Dualismus von Körper und Geist aufzuzeigen. Es soll auch irgendwas Feministisches sein. Ja, also das ist sehr, sehr ähnlich zu dem japanischen Zeug.
Okay.
So ein bisschen die Inspiration.
Ja. Klingt auch interessant. Naja. Vielleicht hat ja irgendeiner unserer Hörer eine super Satellitenschüssel und schaut hier japanisches Fernsehen und kann uns berichten, ob das da dann wirklich irgendwo auftaucht, empfangbar ist. Keine Ahnung. Aber gerade bei so Sachen, das war echt schlimm. Ich habe eine Meldung von einem deutschen Blog gehabt und dann steht natürlich unten drunter die Quelle, dann klickst du da drauf, landest woanders, steht unten die, aber auch irgendwo nur eine Quelle. Am Ende bin ich bei Reddit gelandet. Aber da weiß ich halt auch nicht, inwieweit das halt, ne, wirklich stimmt oder ob da nicht aus Versehen jemand nur eine japanische Pornoseite aufgemacht hat. Aber es scheint wohl wirklich sowas in der Art zu geben.
Naja. Unvorstellbar fürs deutsche Fernsehen, ehrlich gesagt.
Ja. Wir haben heute sehr viele Sachen mit Gesundheit und so Zeug. Deswegen auch ein Film, den ich schon vor längerem gesehen habe, wo ich vor ein paar Folgen, als wir über die Oscars gesprochen haben, den auch schon mal angesprochen habe. Aber mittlerweile ist er ja auch hier regulär gelaufen. Ich hatte ihn das nie gesehen, deswegen habe ich gedacht, ich rede jetzt nochmal drüber, und zwar Still Alice. Deutscher Untertitel: Mein Leben ohne Gestern.
Wie kommen die denn zu diesen Titeln, die so komplett anders sind? Das verstehe ich immer nicht.
Nein, also der heißt auf Deutsch, heißt er auch Still Alice, aber er hat noch den Untertitel Mein Leben ohne Gestern.
Wieso kommen denn immer auf diese Kack-Untertitel? Naja.
Das hat irgendwelche rechtlichen und sonst irgendwie Gründe, weswegen die manchmal so absurde Titel da machen.
Ja, okay.
Ich habe das irgendwie mal gewusst, aber ich habe es auch schon wieder vergessen. Aber das ist manchmal sehr absurd. Das ist ein Film mit unter anderem Julian Moore, Alec Baldwin, Kristen Stewart, Kate Bosworth. Das war's großartig. Also es ist ein relativ kleiner Cast. Es geht im Prinzip um Alzheimer.
Oh.
Also Julian Moore spielt die Hauptdarstellerin, Alice. Daher auch der Titel, Still Alice, die mit Anfang 50, also sie ist glaube ich an der Uni irgendeine Professorin oder irgendwie sowas, also eine schlaue Frau, körperlich fit und so weiter, und mit Anfang 50 merkt sie, dass irgendwie sie Probleme hat. Also sie geht joggen und verläuft sich auf einmal, also joggt irgendwo hin und dann schaut sie sich um und denkt sich, wo bin ich jetzt, wie komme ich jetzt wieder heim? Oder er hält einen Vortrag und vergisst dann einzelne Worte zwischendrin. Und lässt sich dann überprüfen in der Klinik, und da wird dann festgestellt bei einer neurologischen Untersuchung, dass sie an einer speziellen Form von früh einsetzenden Formen von Alzheimer leidet. Und dazu kommt, dass das halt auch sehr wahrscheinlich ist, dass das vererbt werden kann, und halt auch ihre Tochter hat dann auch dieses Gen quasi geerbt. Und am Anfang verheimlicht sie diese Krankheit, bis das halt dann halt auffällt, dass sich Studenten da über sie beschweren, weil sie Leute vergessen hat oder Benotungen vergessen hat oder irgendwie sonst sowas. Mhm. Und in diesem Film bekommen wir dann mit, wie diese Krankheit ihr immer weiter zusetzt, wie sie also immer mehr zum Pflegefall wird, und das ist kein Film für eine gute Laune. Also das ist heftig und krass und übel. Das sind dann auch so Sachen wie, dass sie sich irgendwann Zettel schreibt oder sich selbst auf Video aufnimmt, um sich ihrem zukünftigen Ich Nachrichten zukommen zu lassen. Und wenn, ein Beispiel möchte ich mal merken, irgendwie sagt sie so zwischendrin, ich finde mein Handy nicht, ich habe mein Handy irgendwo hingelegt. Und dann ist der nächste Tag und dann sagt sie, ach, hier ist ja mein Handy. Und ich kann es jetzt nicht genau erklären, wie es ist, aber wir nehmen das so zur Kenntnis als Zuschauer. Und dann kommt der Mann, glaube ich, da rein und eine der Töchter und dann stellen wir fest, dass gar nicht ein Tag vergangen ist, wie sie meint und wie man das erst gedacht hat, sondern es sind 1-2 Wochen vergangen.
Oh.
Die für sie, so wie das aber dargestellt wurde, überhaupt nicht da waren, sondern für uns als Zuschauer war das wie für sie, dass das einfach der nächste Tag war.
Krass.
Ja, und das ist, ja, also kein gute Laune-Film, aber ich finde das von Julianne Moore unheimlich stark geschauspielert. Ich fand Kristen Stewart spielt eine der Töchter, macht das auch ziemlich gut, wenn man die jetzt nur aus den Twilight-Filmen kennt. Obwohl ich kenne sie nicht mehr aus den Twilight-Filmen. ne, aber die spielt da auch, die spielt dann so eine rebellische Tochter, die einzige ist, die mit der Mutter dann richtig klarkommt, während die anderen da größere Probleme haben. Ich finde, den Film kann man sich gut anschauen, wenn man halt nicht erwartet, danach mit guter Laune rauszukommen. Also ich war danach eine Weile beschäftigt. Der Film hat mich schon etwas mitgenommen und ich schaue eigentlich nicht so Filme so gerne. Also hätte ich den jetzt nicht in der Sneak gesehen, hätte ich mir ihn vielleicht nicht angeschaut. Obwohl ich vorher schon einen Trailer gesehen hatte und mich das prinzipiell interessiert hatte, aber ich mag ja eigentlich nur Happy End Filme. Und der hat definitiv kein Happy End. Ist auch kein großartiger Spoiler. Ich habe eine Verwandte, die irgendwie selbst gerade, sagen wir mal, gesundheitlich durch härtere Zeiten geht und die den Film auch gesehen hat. Irgendwie gibt's wohl sowas, dass man in so Filme geht und dann was Gutes da sehen will. Also die fand den danach sehr schlecht, weil da wäre ja nichts Gutes. Es gibt wohl irgendeinen deutschen Film, wo es auch um Demenz oder sowas geht. Der wäre aber so lustig und schön gemacht, aber
Honig im Kopf.
Ja, genau, genau. Und den hätte sie viel besser gefunden als den. Ich finde den in irgendeiner gewissen Weise halt auch gut. Also der ist halt brutal und aber es ist halt so, wie es ist. Also, ne, da ist halt nichts Schönes dran. Großartig. Ja. Das ist eine scheiß Krankheit. Und das ist schlimm für die Person selbst und für die Angehörigen noch mehr. Nur so als Warnung. Also wenn man sich selbst sowas anschauen will, um dann halt mit einem besseren Gefühl rauszugehen, sollte man sich vielleicht eher Honig im Kopf dann anschauen. Den ich zwar nicht kenne, aber der wohl anscheinend besser ist.
Und die sind jetzt noch beide aktuell im Kino, ja?
Honig im Kopf weiß ich nicht, keine Ahnung. Da habe ich mich nicht mit beschäftigt. Der hier ist, naja, der könnte bald schon auf DVD rauskommen. Der wollte ich ewig drüber reden, weil ich den schon relativ früh gesehen habe und dann kam der als nicht in die Kinos und da habe ich immer gedacht, okay, nächste Folge rede ich drüber. Und dann ist mir jetzt aufgefallen, ach Gott, jetzt habe ich es ja völlig verpasst. Aber ich wollte halt noch drüber reden, weil der mich schon mitgenommen hat und ein etwas anderer Film ist. Julianne Moore hat auch einen Oscar gewonnen, als beste Hauptdarstellerin dafür. Und nicht nur einen Oscar, die hat einen Golden Globe gewonnen, British Academy Awards, Screen Actors Guild Award, also sie hat alle möglichen Preise da abgeräumt. Das ist schauspielerisch wirklich großartig. Ja. Falls ihr also mal zu gute Laune habt und euch ein bisschen runterziehen lassen wollt, dann Still Alice anschauen.
Falls ihr mal zu gute Laune habt.
Ich guck gerade mal, es vorbestellt. Boah, krass. Am 31. Dezember erscheint er erst auf DVD.
Also dauert noch ein Momentchen.
Ja. Vielleicht läuft da auch noch irgendwo ein Kino, so Programmkinos oder sowas, könnte ich mir das schon noch vorstellen.
Programmkino?
Na hier diese die Arte unter den Cinestars.
Ach so, so eine individuellen kleinen.
Ja, genau, diese kleinen
nicht
Kinos.
Die ganz großen Ketten.
Ja.
Und das ist Programmkino. Und was ist das Gegenteil? Event?
Ja. Keine Ahnung. Blockbuster-Kino.
Die immer nur die großen neuen Filme,
ja.
Filme zeigen. Avengers zum Beispiel, die wir ja dringend auch anschauen müssen.
Oh ja, da freue ich mich schon sehr drauf.
Soll ich dir mal einen kleinen Funfact zu denen noch erzählen? Als der erste Film ins Kino kam, da habt ihr mich gecastet für einen Podcast. Weißt du noch damals?
Echt?
Ja, das war mein erstes Thema so mit in der Folge.
Ja. Wie, du hast ein Filmthema für deine Bewerbung gewählt?
Nein. Quatsch. Hallo. Nein, aber du hast darüber gesprochen und ich habe den nicht gesehen gehabt.
Ja, okay. Das klingt schon realistischer.
2012er Film, ja.
Ja. Ja, ist auch schon eine Weile her.
Ja, genau. Und ich habe ihn nicht gehört und hast gefragt, was ist denn euer Lieblings-Superheld?
Ja. Meiner ist immer noch Spider-Man.
Meiner doch auch. Weil er nicht so ein Special-Held ist, aber auch nicht so ein nerviger wie irgendwie, weiß ich nicht, Daredevil. Der hat auch keine Special-Kräfte, oder? Oder
Batman? Ja.
Die sind halt, der ist halt so ganz normal.
Ja, der ist halt
sympathisch vor.
Teenager und durch Zufall da reingekommen und ja, ist nicht so der strahlende Superheld.
Das macht
keine Ahnung, was mich da anspricht, aber ja, Spider-Man ist meiner.
Spider-Man.
Ach ja. Spider-Man und ich auf dem Zug durch die Gemeinde. Vier Hände, vier Füße, wie die Spinne, acht Beine. Wir gehen die Wände hoch, wie ihr schon an meinem Text merkt. Lassen euch zappeln im Superhelden-Netzwerk.
Tja, ich finde, das ist ein angemessenes Ende für diese Folge.
Absolut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Kommentiert oder kommentiert über skurrile japanische Fernsehshows.
Ja. Oder was ihr wollt.
Ja, genau. Oder lasst auch bleiben, wie ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.